Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen das Jesusbuch von Papst Benedikt. Es geht um die Kindheitsgeschichten und den Kindermord von Bethlehem im Konkreten. Den kurzen Bericht über den Kindermord zu Bethlehem, der auf die Flucht nach Ägypten folgt, schließt Matthäus wiederum mit einem Prophetenwort ab, das er dieses Mal dem Buch Jeremia entnimmt. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Bei Jeremia stehen diese Worte im Rahmen einer von Hoffnung und Freude bestimmten Weissagung, in der der Prophet mit Worten voller Zuversicht die Wiederherstellung Israels ankündigt. Dann zitiert er Jeremia 31,10 folgende: Er, der Israel zerstreut hat, wird es auch sammeln und hüten wie ein Hirt seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und ihn befreien aus der Hand des Stärkeren. Zitat Ende. Das ganze Kapitel stammt wahrscheinlich aus der frühen Zeit von Jeremias Werk, als der Untergang des Assyrischen Reiches einerseits und die Kultreform von König Joschia andererseits die Hoffnung auf eine Wiederherstellung des Nordreiches Israel aufleben ließ, das weitgehend von den Stämmen Josef und Benjamin, den Kindern Rahels, geprägt gewesen war. Bei Jeremia folgt deshalb auf die Klage der Stammmutter sogleich ein Wort des Trostes. So spricht der Herr: Verwehre deiner Stimme die Klage und deinen Augen die Tränen. Denn es gibt einen Lohn für deine Mühe, Spruch des Herrn. Sie werden zurückkehren aus dem Feindesland. Bei Matthäus finden wir zwei Änderungen gegenüber dem Propheten. Zur Zeit des Jeremia wurde das Grab der Rahel lokalisiert an der benjamitisch-ephraimitischen Grenze, also an der Grenze zum Nordreich, zum Stammesgebiet der Rahelsöhne. Übrigens in der Nähe der Heimat des Propheten. Noch in alttestamentlicher Zeit war die Lokalisierung des Grabes nach Süden in die Gegend von Bethlehem gewandert. Und dort ist es auch für Matthäus. Also das Grab hat eine andere Lage bekommen sozusagen. Die zweite Änderung besteht darin, dass der Evangelist die tröstende Verheißung der Heimkehr weglässt. Nur die Klage bleibt bestehen. Die Mutter ist immer noch nicht getröstet. So steht das Prophetenwort, die Klage der Mutter ohne die Antwort des Trostes bei Matthäus, wie ein Schrei zu Gott selbst, wie ein Ruf um den Trost, der nicht gegeben wurde und immer noch aussteht. Ein Ruf, auf den in der Tat nur Gott selbst antworten kann. Denn der einzig wahre Trost, der mehr ist als Rede, wäre die Auferstehung. Nur in der Auferstehung wäre das Unrecht überwunden, das bittere Wort, sie sind dahin aufgehoben. In unserer Zeit der Geschichte bleibt der Schrei der Mütter an Gott stehen, doch zugleich stärkt uns die Auferstehung Jesu in der Hoffnung auf den wahren Trost. Auch interessant, wie der Papst das jetzt mit der Auferstehung des Herrn in Verbindung bringt. Auch der letzte Abschnitt der matthäischen Kindheitsgeschichte endet wieder mit einem Erfüllungszitat, das den Sinn des ganzen Geschehens aufschließen soll. Noch einmal erscheint groß die Gestalt des heiligen Josef. Zweimal erhält er Weisung im Traum und erscheint so wieder als der Hörende, Unterscheidungsfähige, als der Gehorsame und zugleich auch als der Entschlossene und mit Sachverstand Handelnde. Zuerst wird ihm gesagt, dass Herodes gestorben und damit für ihn und die Seinen die Stunde der Heimkehr gekommen sei. Diese Heimkehr wird mit einer gewissen Feierlichkeit dargestellt. Er zog ein ins Land Israel. Das steht natürlich wörtlich so nicht da in der Einheitsübersetzung. Er kehrte zurück nach Israel. Sie merken also, wie wichtig es ist, genau auf den Text hinzuschauen. Er zog ein ins Land Israel. Das ist etwas anderes als einfach nur kurz wieder heimkehren. Aber sogleich holt ihn auch die tragische Lage Israels in seiner historischen Stunde ein. Er erfährt, dass von den Söhnen des Herodes der Grausamste, nämlich Archelaus, in Judäa regiert. So kann dort, das heißt in Bethlehem, nicht der Wohnort der Familie Jesus sein. Im Traum erhält Josef nun die Weisung, nach Galiläa zu ziehen. Dass Josef nach der Feststellung der Probleme in Judäa nicht einfach aus eigenem weiterzog, in das von Antipas weniger grausam regierte Galiläa, sondern vom Engel dorthin gesandt wurde, soll zeigen, dass die Herkunft Jesu aus Galiläa der göttlichen Geschichtsführung entspricht. In Jesu öffentlichem Wirken wurde der Hinweis darauf, dass er aus Galiläa stamme, immer zugleich als Beweis dafür angesehen, dass er nicht der verheißene Messias sein könne. Matthäus tritt dieser Argumentation schon hier kaum merklich entgegen. Er greift dann das Thema zu Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu wieder auf und begründet von Jesaja 8,23 her, dass gerade dort das helle Licht aufgehen werde, wo das Land der Finsternis ist, im ehemaligen Nordreich, im Land Sebulon und Naphtali. Das wird ja in der Weihnachtsgeschichte immer erzählt. Die Menschen, die im Finstern wohnen, das Land der Finsternis sieht ein helles Licht. Das ist die Lesung in der Heiligen Nacht. Das Land Sebulon und Naphtali. Und dann geht's ja weiter. Jesaja 9,5. Ein Kind ist uns geschenkt, ein Sohn ist uns geboren. Aber Matthäus hat es mit einem noch konkreteren Einwand zu tun, dass nämlich über dem Ort Nazareth keine Verheißung stand. Von dort konnte der Retter gewiss nicht kommen. So unter dem Feigenbaum Johannes 1,46 kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, der unter dem Feigenbaum war und dort sagte, dass aus Nazareth nichts Gutes kommen könne. Dem hält der Evangelist entgegen, Josef ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist, er wird Nazoräer genannt werden. Damit will er sagen, die bereits zur Zeit der Niederkunft und Niederschrift des Evangeliums historisch gewordene Bezeichnung Jesu als Nazoräer, die aus seiner Herkunft folgte, weist ihn als Erben der Verheißung aus. Matthäus bezieht sich hier im Gegensatz zu den vorangehenden Erfüllungszitaten nicht auf ein bestimmtes Schriftwort, sondern auf die Propheten insgesamt. Ihre Hoffnung ist in dieser Benennung Jesu zusammengefasst. Matthäus hat damit den Auslegern aller Zeiten ein schwieriges Wort hinterlassen. Wo ist dieses Hoffnungswort bei den Propheten grundgelegt? Bevor wir dieser Frage nachgehen, sind vielleicht ein paar sprachliche Bemerkungen nützlich. Das Neue Testament kennt für Jesus die zwei Bezeichnungen Nazoraios und Nazarenos. Nazoraios wird von Matthäus, von Johannes und von der Apostelgeschichte verwendet. Nazarenos von Markus. Lukas gebraucht beide Formen. In der semitischen Sprachwelt heißen Jesu Anhänger Nazoräer. Im griechisch-römischen Sprachraum werden sie Christen genannt. Aber nun müssen wir ganz konkret fragen. Gibt es eine Spur einer Verheißung im Alten Testament, die zum Wort Nazoräer führt und auf Jesus bezogen werden kann? Ansgar Wucherpfennig ist übrigens auch bei uns öfter schon auf Sendung gewesen, bei Höre Israel zum Beispiel, hat in seiner Monographie über den heiligen Josef die schwierige exegetische Diskussion sorgsam zusammengefasst. Der Papst sagt, dass er nun das Wichtigste herausgreift und es sind zwei Hauptlinien, welche die Lösung vorgeben. Das werden wir dann auch in den nächsten Tagen hören. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.